Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Ganz viel Content ist immer noch Text und deswegen ist es ganz wichtig, dass man gute Texter kennt, aber gute Texter brauchen auch gute Briefings, sonst können auch gute Texter keine guten Briefings schreiben. Wir haben heute einen ganz, ganz besonders tollen Texter, da hier, den Patrick Schröder. Und der Olaf und ich, wir quetschen den Patrick heute über gute Texter-Briefings aus. Hallo Patrick.
Hallo zusammen, hi.
Patrick, was macht dir an deinem Job als Texter besonders viel Spaß und wie hast du da reingefunden in den Job als Texter und Journalist, bist du ja auch?
Ja, also ich bin in Bonn geboren, groß geworden und habe da auch studiert. Allerdings am Anfang total planlos, weil ich eigentlich in meiner Freizeit fast nur Musik gemacht habe, also Gitarre gespielt, Schlagzeug gespielt und war so ein bisschen ahnungslos, wo es jobmäßig hingehen soll überhaupt. Und im Grunde auch fast bis kurz vor Ende des Studiums. Also hatte ich absolut keinen Plan, wo es hingeht. Ich hatte da in Bonn Kommunikationsforschung studiert und Phonetik mit Germanistik. Also im Grunde auch, ich habe in der Uni nicht viel kennengelernt, was ich damit hätte machen können.
Was Phonetik? Kurze Frage, was Phonetik genau?
Das Phonetik, ja, Wissenschaft der Laute. Ja, also es gab in Bonn Phonetiker und Computerlinguisten, die zum Beispiel zusammen Sprachsynthese-Software programmiert haben. Also die eine haben Sprache programmiert und die Phonetiker mussten halt beschreiben, wie Sprache funktioniert.
Linguisten also, mag ich.
Ja. Es war halt immer sautrocken, ehrlich gesagt. Also beim Programmieren war ich auch sofort nach dem ersten Kurs echt raus. Also es war überhaupt nicht mein Ding, habe ich gemerkt. Kann ich nichts mit anfangen. Musik war mir zu heikel, das beruflich zu machen. Und dann kurz vor Ende des Studiums bin ich zum Generalanzeiger, zur Tageszeitung nach Bonn und habe da mitgearbeitet als freier Autor.
Wie kam es dazu? Aber du hast Kommunikationswissenschaft studiert, hast.
Ja, genau.
Also, mach ich das mal.
Ja, irgendwann habe halt auch ich gerafft, jetzt musst du mal wirklich Gas geben, um was im Anschluss zu finden. Ne? Weil ich habe wirklich so in mein Studium reingelebt und hatte nicht so viel Plan und bin dann, ich glaube, über meinen, kann ich mir über welchen Kontakt, auf jeden Fall hatte ich einen Redakteur kennengelernt beim Generalanzeiger, habe ein Praktikum gemacht und dann 2 Jahre als Autor mitgearbeitet.
Was gibt's denn sonst noch für brotlose Kunst außer Musiker? Journalismus.
Ja. Machen wir das. Ja, das liegt nah beieinander. Ich habe das gemacht und nach zwei Wochen halt festgestellt, es bringt mir ähnlich Spaß wie Musik machen, zu schreiben. Also das sind so ähnliche Sachen. Irgendwie, wenn ich einen Text schreibe, wenn ich einen Satz schreibe, dann frage ich mich, klingt der gut? Hat der guten Rhythmus? Gefällt der mir? Das ist ganz ähnlich, habe ich gemerkt, Musik machen und schreiben für mich. Und deswegen war es eigentlich auch so, dass ich gesehen habe, boah, da habe ich was gefunden, wo ich Bock habe, das zu perfektionieren.
Ist spannend, ist super spannend, ja. weil ich habe ja auch diese Leidenschaft für Musik und fürs Schreiben. Also irgendwie gibt's da, aber ich hab's, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich da geht's mir weniger um die Rhythmik beim Schreiben, bei mir geht's darum, dass ich etwas ausdrücken will. Ja. Also was ausdrücken will, sowohl wenn ich auflege, als auch wenn ich schreibe.
Mhm. Aber bei dir gibt's da auch krasse Parallelen, Olaf, weil du machst ja so einen DJ-Mix, der irgendwie eine Stunde lang geht. Und deine Texte, die kann man sich ja auch locker mal ziehen, eine Stunde. Jetzt nicht eine Stunde, aber auch
wenn
locker mal 20
wenn
Minuten.
Wenn du das nur auf die zeitliche Ähnlichkeit beziehst, dann ja.
Das würde es jetzt sehr relativieren. Nee, das meinte ich natürlich auch nicht. Aber Patrick, bei dir merkt man das auch, dass du von der Musik kommst, weil also ich kenne den Patrick, der schreibt schon seit ein paar Jahren für uns, für die Wortliga. Und muss ich sagen, an der Stelle einer unserer besten Texter sprachlich. Und auch
sag das nicht zu laut, sonst ist er bald, hat er keine Kapazitäten mehr demnächst.
Ja, wir haben ja unser, jetzt sind bei mir gerade alle Bildschirme ausgegangen. Wir haben ja unser Vermittlungsmodell, das heißt, jeder kann sich gerne den Patrick schnappen.
Da also habt ihr Exklusivrechte auf Patrick?
wir sind halt Partner, also das ist halt so ein Geben und Nehmen, ne? Mhm. Ich merke, mein iPad ist leer geworden. Das ist ja komisch. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig für die Sendung. Patrick, deine Schwerpunkte sind Technik, gell? Das habe ich richtig im Blick. Also,
ich habe beim Generalanzeiger gearbeitet, da ging es aber schon mit dem Print ziemlich bergab. Das heißt, für ein Volontariat hatte ich überhaupt keine Chance, mir eine Stelle zu kriegen. Wäre ich eigentlich gern geblieben und dann habe ich gesagt, okay, wo kann ich sonst weiterschreiben? Bin in eine PR-Agentur und habe dann ein Volontariat gemacht und da einen Maschinenbauer betreut in der Pressearbeit. Mhm. Und danach war ich noch 3 Jahre in der Agentur angestellt. Die hat dann aufgehört. Ich habe mich selbstständig gemacht und gedacht, weil Print runtergeht, viele Journalisten strömen auf den Markt, gehen auch in die PR, musste dich halt frühzeitig spezialisieren. Also war mein Gedanke. Und Technik hat mir ganz gut gefallen. Und genau, deswegen habe ich mich halt dann eigentlich ziemlich früh ein bisschen darauf festgeschossen.
Und jetzt bist du hauptsächlich für Agenturen am Werk, gell?
Ja, Agenturen. Ich habe ein paar Endkunden, die ich so beim Corporate Blogging betreue. Und viel für Agenturen. Noch ein paar Zeitungen sind hängen geblieben, wie die VDI-Nachrichten. Da schreibe ich Unternehmensporträts zum Beispiel. Manchmal so kleine Specials über 3D-Drucker oder
geil. Ja. Anderes triviales Zeug. Yeah. Wir haben hier auch was ganz Besonderes mit dir vor. Wir haben ja hier einen Agenturinhaber sitzen, der im Jahr hunderte Texte beauftragt oder hunderte Textbriefings schreibt ihr im Jahr, Olaf, ne? Mit Aufgesang.
Ja. Yeah. Hast du gesagt?
Ja. Und wir gehen jetzt einfach mal die Briefing-Vorlage von denen zusammen durch. Mhm. War so die spontane Idee, gerade als wir auf den roten Knopf gedrückt haben. Und dann gucken wir mal. Hast du vielleicht vorab so ein Ding, wo du sagst, das fehlt mir in den meisten Briefings, das sollten alle Auftraggeber besser machen?
Das ist so eine generelle Frage, finde ich, in welcher Rolle man den Texter sieht. Also ich habe schon von vielen Agenturen Briefing-Vorlagen gesehen, die waren mal ziemlich schlecht, mal ziemlich gut. Aber es war meistens so, dass die Kunden entweder tierisch faul sind und dann wirklich nur so Stichpunkte reinhacken in die Vorlage oder einfach nicht wissen und manchmal auch die Auftraggeber nicht, wo die Kompetenzen anfangen und enden. Zum Beispiel, ich finde, dass bei vielen Briefing-Fragen im Grunde derjenige, der es beantwortet, schon eine journalistische Denke haben muss und auch eine PR-Denke. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man anfängt miteinander zu arbeiten, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also da stehen dann einfach nur als Antworten ein paar Floskeln, wir sind weltweit führend oder jetzt ist es noch produktiver oder wir haben ein neues Software-Update gemacht. Aber da ist halt nichts rausgearbeitet an Relevanz, ne? für den Endkunden. Deswegen, also die meisten Briefings, die ich schriftlich bekomme, da kann ich 10% mitarbeiten. Also,
Und wie löst du es dann? Bei uns führst du ja viel Interviews immer wieder, ne? Ist das dann so der Weg?
Ich sag das eigentlich allen Kunden, wenn ihr die beste Qualität haben wollt, geht an Interview kaum ein Weg dran vorbei. Ja. Weil es ganz viel ergibt sich einfach auch während des Gesprächs, dass man so Advokat des Teufels ein bisschen wird und sagt, ihr habt jetzt das Produkt entwickelt, das haben aber auch ziemlich viele andere. Und dass man so ein bisschen der Gegenspieler ist, ne? Dass man nicht einfach schluckt, was jetzt der Kunde kommunizieren will, sondern das alles ein bisschen hinterfragt. Und vor allem einfach ins rechte Licht drückt. Also irgendwie versucht, Relevanz rauszuarbeiten. Wer ist die Zielgruppe? Was beschäftigt die gerade? Was haben die für ein Problem? Wie löst das Produkt das Problem? Also da merke ich halt, dass viele Kunden total betriebsblind sind und auch diesen Perspektivwechsel einfach nicht hinkriegen.
Ja, Interviews sind ein toller Weg, um diese Betriebsblindheit zu überwinden. Ne? Also wenn jemand anders mal von außen Fragen stellt, dann kitzelst du aus dem Fachmann, der seit 20 Jahren nur über sein Thema spricht, auf einmal ganz neue Aspekte raus, die irgendwie so als ganz normal schon...
Genau. Und da ist es zum Beispiel ziemlich gut, wenn man jetzt bei einem Maschinenbauer zum Beispiel nicht briefen lässt vom PR-Mann, sondern von einem Vertriebler, der wirklich jeden Tag an der Front ist. Und der weiß einfach, was die Leute für Probleme haben, ne?
Mega geil.
Und das musst du halt aufgreifen auch. Und du kannst das dann journalistisch verknüpfen und hast dann aus seiner Hand irgendwie ein konkretes Problem und guckst, treibt das die Branche generell um? Gibt es da Studien zu? Aber man hat auf jeden Fall einen, der an der vorderen Front ist, ne? Und dir wirklich gute Informationen.
Aber das ist doch oft die Wunschvorstellung, oder nicht?
Ja.
Wir beschäftigen uns auch, weil wenn es um Nutzerzentrierung gehen soll oder nutzerzentrierte Kommunikation, muss das genau passieren. Aber wir merken halt im Agenturgeschäft immer wieder oder eigentlich in den häufigsten Fällen, dass dieser Blick auf den Kunden halt fehlt.
Okay.
Also dass die dass die Leute an der Front befragen zu den Kunden, dass das halt nicht stattfindet. Jetzt in einem anderen Kontext als Textbriefing, sondern eher im Kontext von generell Bedürfnisse von Nutzern verstehen. Also bei uns jetzt im Kontext für unsere Workshops. Mhm. Deshalb haben wir ja wollen wir diese Frontleute da auch in den Workshops immer dabei haben, genau aus dem Grund.
Mhm. Aber die haben selten, sehr oft keine Zeit, weil die gerade beim Kunden hocken.
Und Kaffee trinken.
Ja, nein. Und die Bedürfnisse des Kunden aufnehmen.
Naja, hoffentlich, wenn sie merken. Also oft sehen wir ja, dass da stecken so viel Potenziale und Know-how eigentlich, was aber nirgendwo archiviert wird. Mhm. Und das wird dann so beiläufig aufgenommen, obwohl da bei jedem Gespräch mit dem Kunden eigentlich ganz wichtige Informationen kommen, was aber nirgendwo festgehalten wird.
Ja, so, mir fehlt dazu ein, je mehr Leute da mitdenken, desto schlechter wird das Briefing. Ich weiß nicht, ob das dir auch schon so ging, Patrick. Ich habe eine Zeit lang für einen Konzern geblockt und da hatte ich immer coole Briefing-Gespräche und dann irgendwann hatte ich mal ein Briefing, also immer mit jemandem aus einer Fachabteilung, der wirklich auch in den Projekten sitzt und dann da Server zusammenschraubt und was weiß ich macht. Und irgendwann hatte ich dann mal ein Briefing-Gespräch, da war dann so ein Fachbereichsleiter drinnen, also so ein Techie, der mich eigentlich normalerweise brieft und alles super. Dann war noch ein Marketing-Mensch und dann irgend noch ein Head auf irgendwas, wo ich gar nicht genau verstanden habe, was der macht. Mhm. Und dann hat keiner mehr was gesagt. Dann war das nur noch so ein allgemeines Blabla und so, ja, und unsere Prozesse und blablabla. Das war ganz krasse Erfahrung, dass du, weil da hat sich dann niemand mehr verantwortlich gefühlt, mir jetzt wirklich mal was zu erzählen, sondern die haben halt, da haben halt alle so ein bisschen was über ihre Produkte und wie sie es gern dargestellt haben gesprochen, aber es ging nicht mehr um dieses Tacheles. Das war mir aufgefallen.
Es ist auch relativ anstrengend, weil, also was heißt anstrengend, aber auf jeden Fall, wenn ich ein Interview führe mit jemandem, der es noch nicht gemacht hat, dann muss ich ihm vorher erklären, wie ticke ich, wenn ich ihn jetzt journalistisch befrage. Ne? Mhm. Also was brauche ich für Informationen, eben damit der nicht anfängt, mir also vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen und immer weiter technische Details zu erklären, sondern ich sage, ich muss wirklich, du kannst so tief in die Technik gehen, wie für mich noch Nutzen da rauszuarbeiten ist, ne?
Das klang jetzt gerade so, ich muss ihn vorbereiten. Wenn ich es jetzt gleich anschreie, dann mache ich das aus professionellen Gründen, also um das Richtig aus ihm rauszukitzeln. Wundern Sie sich nicht.
Ja, ich meine, deswegen ist es anstrengend, weil man das immer wieder runterleiert, ne? Aber also man muss die Leute so richtig einfangen und irgendwie wie auf die Spur bringen, auch und sie so denken lassen, wie sie eigentlich sonst oft nicht denken, weil sie halt wahrscheinlich mit Kunden ganz anders über Produkte reden als mit einem Journalisten.
Also ich glaube, das haben wir jetzt schon mal festgehalten, wenn es um so fachliche Themen geht, jetzt um mehr als rote Schuhe, grüne Schuhe, blaue Schuhe, gibt es ja eh nicht mehr solche, aber so, wenn es um sowas Fachliches geht, dann aus jemandem was rauskitzeln, der kitzelbar ist, der was zu erzählen hat.
Ja, genau. Und da gibt es einfach auch riesig große Unterschiede. Ne? Manche, die sprechen druckreif und die haben super gute Anekdoten drauf, so alles, was im Journalismus richtig gut ist, gut ankommt, ne? Bei Redakteuren auch. Beispiele.
Wir sprechen natürlich gerade von journalistischen Recherchen. Das ist so ein bisschen das Optimum, ne? Also ja, aber also diesem, aber stellt euch vor, ihr kriegt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus Agenturpraxis bei uns. Wir sollen bis in den nächsten 3 Monaten 100 Texte erstellen. Dann kann ich keine 100 Gespräche führen.
Das brauchst du ja oft auch nicht.
Das funktioniert halt dann nicht, weil erstens, und zudem hat der Kunde auch nur begrenztes Budget. Wenn ich dann die Gesprächszeit dann noch mit draufnehme bei dem Stundensatz, dann wird der Text halt nochmal deutlich teurer wahrscheinlich.
Also bei, ja, eigentlich interviewen wir ja einen Patrick. Ich wüsste dazu was zu sagen.
Ja, also aber wir müssen ja schon unterscheiden. Ich sehe das ein, wenn, aber die Praxis sieht halt oft auch. Ja. Also so aus, dass man diesen Optimalfall, da gebe ich euch absolut recht, das macht absolut Sinn, was ihr sagt, dass man das in der Tiefe wie eine journalistische Recherche halt im Endeffekt das durchzieht. Aber in der Praxis sieht es halt auch oft auch anders aus.
Aber es ist ja auch so, also wenn ich eine halbe Stunde mit jemandem spreche und dabei mitschreibe. Also ich nehme das jetzt nicht auf und lasse es dann irgendwie abschreiben, sondern ich tippe halt parallel mit. Da komme ich schon enorm weit. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich würde das nicht machen, diese halbe Stunde, irgendwo kommt die halbe Stunde wieder zustande. Also sei es in längeren Abstimmungen danach. Ne?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du es irgendwie kanalisierst. Also wenn du sagst, du hast zum Beispiel 10 Produktkategorien, dass du halt mal zum Beispiel, wie wir es bei Kaiser Kraft machen, dass du mit so einem Kategoriemanager dann sprichst und da dann mehrere Themen gleich abfrühstückst und dich da briefen lässt auf die wichtigen Sachen, die es in dem und dem und dem und dem Bereich ankommt. Und dann kann der Texter ja zusätzlich noch frei recherchieren. Also Olaf, so wie es der Patrick macht, so wie wir es bei der Wortliga auch machen, ist nicht, dass wir jedes Thema eine halbe Stunde mit einem Interview erschlagen wollen. Bei besonders komplexen Themen schon. Aber es geht also nicht wie in der journalistischen Praxis, sondern es geht schon darum, hier Informationen aus erster Hand zu bekommen für dann Marketing-Texte. Also es geht, glaube ich, auch ganz stark darum, ein Gefühl zu kriegen, weil wenn du halt ein Briefing hast, das aus einem Ordner mit 5 PowerPoint-Präsentationen besteht und was weiß ich, dann hast du zwar alle Infos da, aber du weißt immer noch nicht, wo liegt denn jetzt die besondere Wichtigkeit, der Schwerpunkt, was ist dem Unternehmen besonders wichtig an dem Thema und so. Also ich glaube, man muss so diesen Mix finden. Aber was du sagst, Olaf, stimmt, glaube ich, wenn du halt 100 Texte zu schreiben hast zu ganz unterschiedlichen Themen, dann wird es schon knackig. Das ist eine gute Vorlage.
Wir brauchen halt, man hat immer, wenn man so im, wenn der Kunde ein begrenztes Budget hat, man muss so ein bisschen skalieren, kommt es halt auf Effizienz an. Ne? Und deswegen, darauf sind so ein bisschen unsere Textbriefings auch ausgelegt. Werdet ihr auch gleich sehen irgendwie. Das ist schon sehr standardisiert, sag ich mal. Ne? Weil das hat erstens den Vorteil, dass du Mitarbeiter schnell da reinholen kannst. Die müssen keine, die Textbriefing müssen ja erstellt werden und wir haben jetzt keine Journalisten, die Textbriefings erstellen und die sich eventuell dann in einem Gespräch genau die Informationen rausziehen müssen. Also dieses Direkte, wir müssen ja irgendwie, wir sind ja auch immer der Mittelsmann zwischen unseren Kunden als Agentur und dem und dem Texter halt im Endeffekt. Da sind wir stehen wir ja dazwischen oft. Ja. Ne? Jetzt sei denn, wir texten auch selber, aber wir haben begrenzte Ressourcen zum Texten und die Ressourcen sind halt knapp so und deswegen arbeiten wir halt auch viel mit externen Textern zusammen.
Ne? Aber bei externen macht ihr dann da immer, nee, macht da keine Flüsterpost. Die Texter, die haben dann schon, also ich sag's mal, bei uns hat sich bewährt, dass der Texter mit dem Kunden Kontakt hat. Hast du diesen Flüsterpost-Effekt?
Das will der Kunde oft auch gar nicht. Weil der Kunde will eigentlich gewisse Sachen einfach erledigt wissen und will sich damit nicht beschäftigen.
So. Ja, mit irgendwie muss er ja reden.
Ja, muss mit uns dann.
Ja gut, aber dann geht halt Info verloren. Das machen wir nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, da ist halt auch wichtig, welche Rolle der Texter hat. Also ich glaube, viele Kunden denken, der Texter ist so eine Art Tipse, ne? der das dann irgendwie, der das schön macht.
Schreiben kann ja auch mein Sohn, ja. Meine Tochter kann es genauso.
Ist aber wirklich so. Aber da gibt es ja ganz viele Dimensionen. Gidon, du meinst ja auch, wenn nachher ein Briefing kommt und da haben 10 Leute drin rumgefuscht, dann wird oft klar, dass sie gar nicht klar sind, wie sie sich positionieren, ne? Im Markt. Und dann kommst du als Texter rein und machst vielleicht auch, hilfst dem Kunden dabei, PR-Botschaften auszuarbeiten.
Da sind wir bei einem Punkt, ne? Also da sind wir nämlich bei einem ganz entscheidenden Punkt. Und zwar, aus welchem Fachbereich werden wir beauftragt? Wenn wir aus dem PR-Bereich beauftragt werden, dann können die Texte auch teurer sein. Dann kann so ein Text auch mal 1.500, 2.000 Euro kosten, ne? Wenn du aus dem SEO-Bereich angefragt wirst, dann ist ein Text nur ein Mittel zum Zweck oft, weil die wollen ranken damit, ne? Und dann hast du halt, dann sehen die das nicht ein, dass du 1.500 bis 2.000 Euro für einen Text ausgibst.
Und ich kann mir vorstellen, beim PR-Text, der 1.500 Euro, ist der Kunde eher bereit zu sagen, ja, Herr Kopp, gerne, wir reden nochmal mit dem Text. Natürlich briefen wir den Texter. Mhm. Bei einem SEO-Text, wo der Kunde 150 Euro zu zahlen bereit ist und wo 300 Stück produziert werden sollen bis Mitte des Jahres, ist schon klar, dass der Kunde sagt, ne, eigentlich auf Gesang würden wir jetzt gerne euch das einmal briefen und dann macht ihr das. Und da hat der Text dann eine ganz andere Rolle. Darauf wollte der Patrick ja auch gerade.
Aber da hat der Wert, da ist der Wert auch ganz anders beigemessen. Bei dem einen ist es ein Instrument fürs Ranking, bei dem anderen ist es ein Instrument für die Kommunikation. Also da zwar ein guter SEO sieht es auch, aber er wird trotzdem immer noch mit dem Text den Hauptzweck haben, ich will damit gefunden werden und nicht damit, ich will irgendwie gut dastehen.
Wobei ich komme da immer wieder auf unser Lieblingsbeispiel Kaiser Kraft, das ist ja unser Kunde. Und das sind hunderte von SEO-Texten, die wir für die produziert haben.
Nimm das Wort nicht in den Mund. SEO-Texte,
piep. Doch. Also das sind Texte, die wollen damit Sichtbarkeit auch. Die wollen
ihren Kunden... Ja, du schreibst, aber man schreibt ja immer trotzdem noch für Nutzer, die Texte haben das Ziel schon zu ranken.
Es sind definitiv Texte, die halt, wo die SEO-Abteilung auch mit dran sitzt. Also die wollen damit ranken. Und die wollen ihren Kunden damit Service bieten. Und wir haben da sicher, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber da sind es über die Zeit sicher hunderte Interviews oder 100 Interviews geführt worden. Andere Texte mussten nicht mit Interview bestückt werden. Aber auf jeden Fall hatten die Texter immer schon, also zum Großteil, immer wieder Kontakt mit dem Kunden. Ich glaube, das kommt schon auch bei Masse-Projekten, sage ich jetzt einfach mal, drauf an, wie der Kunde, also der Konzern, das Unternehmen, diese Texte bewertet, den Stellenwert. Wenn der sagt, ja, 300 Texte brauchen wir jetzt, dann soll die Agentur machen. Das ist was anderes, glaube ich, als bei Kaiser Kraft, wo die Redaktion, die interne Redaktion, sagt, wir brauchen hier geile Texte und wir haben dafür 4 Stammtexter bei der Agentur hocken und die machen unsere Texte.
Weil wir das aber da gibt es eine interne Redaktion, du sagst es ja schon. Und wie viele Firmen haben eine interne Redaktion?
Okay.
Also, das ist
Es kommt darauf an, für was der Text beauftragt wird und auch von wem, ja genau.
Wir hatten ja auch schon mal Sendungen, ich weiß nicht, mit wem die war, oder wo wir über den Aufbau interner Redaktionen gesprochen haben, ne? Svenja. Svenja hat nicht alles erzählt. Ich glaube, dass das die T3N-Sendung war mit Andi, wo es um Aufbau von Redaktionen ging, aber wir hatten schon öfters das Thema, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen, was nicht Publisher ist, also kein Magazin ist oder so, anfängt eine interne Redaktion aufzubauen, dann sind wir schon sehr weit im Content-Marketing, sag ich mal.
Okay, also dann sparen wir dieses Interview-Thema jetzt mal aus. Wir haben es jetzt, glaube ich, alle nochmal verstanden, dass es wichtig ist, bei komplexen oder erklärungsbedürftigen Sachen, dass der Texter da spricht oder irgendwo aus erster Hand Interviews kriegt, aber oft müssen Briefings geschrieben werden und dann muss der Text einfach funktionieren. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal deine Briefing-Vorlage anschauen. Der Patrick erzählt was dazu. Ja. Ne? So.
Aber ich habe schon die Befürchtung, dass du sie auseinandernehmen wirst, weil sie ist natürlich irgendwie weit, weit von dem entfernt, was der Optimalzustand ist, dass du ein ganz individuelles Interview führen kannst, weil es halt schon ein gewisses standardisiertes Format ist. Ne?
Dafür ist unsere Briefing-Vorlage, der Patrick kennt unsere auch, und die ist oft, wenn ich sie selber sehe, denke ich mir, um Gottes Willen, wenn du die ernsthaft ausfüllen wolltest, die Vorlage, bräuchtest du allein fürs Briefing 2 Stunden.
Naja, wir brauchen eine Stunde. Wir berechnen dem Kunden, also wir brauchen schon eine Stunde für ein Briefing, das zu erstellen. Ne? Also,
aber dann macht es ja, es klingt ja gut.
Also von Grund aus ist das Briefing aufgeteilt in 4 Teilabschnitte: formale Informationen, inhaltliche Informationen, Metadaten und weitere Informationen. Und die formalen Informationen beginnen mit dem Arbeitstitel, den wir dann dem Text geben. Gegebenenfalls schon eine Text-ID, weil bei vielen Texten vergeben wir gerne auch eine Text-ID. Ja. Weil dann wissen wir sofort, eine ID kannst du dann auch wieder, wir machen auch so Mappings irgendwie, dann kannst du dich immer auf die ID beziehen und weißt ganz genau, auf welche Landingpage dieser Text soll. Das ist ein Arbeitstitel halt im Endeffekt. Der ist nicht in Stein gemeißelt, aber irgendwie beschreibt er halt grob, vielleicht nicht schön. Das ist ja nicht die Texteaufgabe, das Ding schön, aus dem Arbeitstitel einen finalen Titel zu machen. Genau, das ist eigentlich die erste Vorgabe, klingt so blöd, aber das ist die erste Angabe, die wir mitgeben im Briefing so. Ja. Jetzt kommen wir schon zum ersten Teil, der, glaube ich, Diskussionsbedarf hat, und zwar das Thema Textlänge. ich weiß selber, das hat Diskussionspotenzial. Wie stehst du zum Thema Vorgabe von Wortanzahl, meinetwegen?
Es kommt drauf an. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch als Redakteur gearbeitet eine Zeit lang und von anderen Kollegen halt Texte redigiert und habe gemerkt, viele schwafeln halt Texte hoch. Ne? Mhm. Und im Grunde, das hatte ich auch mit Guido mal besprochen, ist es ja meine Aufgabe als Texter, Sachen klipp und klar auf den Punkt zu bringen, mit möglichst wenig Wörtern. Mhm. Also, und wenn ich nach Wörtern bezahlt werde oder nach Zeichen, dann neige ich dazu, das nicht einzuhalten. Ne? Mhm. Dann schwafle ich das hoch, um an meine Wortgrenze zu kommen, und das ist total konträr. Also das bringt mir gar nichts. Deswegen halte ich nichts davon, wenn man dass ein Text mit mehr Wörtern generell mehr wert ist. Also davon will ich komplett wegkommen, aber auf jeden Fall brauche ich das als Richtlinie. Also wenn mir jemand sagt 600 Wörter, dann weiß ich ungefähr, okay, wie kann ich meine Argumente gewichten, wie kann ich das aufteilen? Ich brauche das schon. Nicht als Abrechnung.
Nee, aber also um eigentlich nach Abrechnung gehst, geht mir wirklich als Richtwert oder als Orientierungswert, sagen wir es mal so. Nicht Richtwert klingt schon wieder so.
Das ist wichtig, ja.
Okay, dann haben wir die Erzählperspektive. Ich-Form, Wir-Form, kein Erzähler, Marke nennen, Sonstiges.
Ja, auch mega wichtig. Also ich muss unbedingt wissen, ob ich jetzt als Ghostwriter für jemanden zum Beispiel schreibe, ob es anonym ist.
Das ist ein cooler Punkt. Das ist ein cooler Punkt, die Perspektive.
Wir machen keinen Mist.
Hä, aufgesagt ist ja doch keine Mistagentur. Ja, krass.
An dem Punkt halt immer wichtig, oder wer hilfreich sind ein Link zu einem Beispiel. Ne? Das bringt mir immer am meisten, okay, damit ich genau weiß, wie ist der Sprachstil, wie ist die Perspektive, damit ich da so ein bisschen Chamäleon-mäßig das imitieren kann.
Kommen wir jetzt in den nächsten Punkt. Ansprache, persönliche Ansprache. Du groß geschrieben, du klein geschrieben, ihr klein, ihr groß, direkte Ansprache, sie, Sonstiges.
Ja, klar, alles wichtig, weil wenn ich es falsch mache, sitze ich nachher und muss es korrigieren.
Okay, man sieht, also ich muss dazu sagen, unsere Textbriefings sind oft, sie sind Textbriefings nur aus der SEO-Denke-Perspektive geschrieben. Wir haben halt auch eine PR-Perspektive, weil unser Wurzel auch der Agentur auch PR steckt. Mhm. Das sieht man, also das würde wahrscheinlich auch im SEO würde auch gar nicht auf die Gedanken kommen, teilweise auf die Punkte, die wir halt Angaben machen. So. Dann haben wir, was kommt hier als nächstes? Tonalitätsstil, sachlich, seriös, werblich, aktivierend. Zum Beispiel.
Ja, mega wichtig. Also muss ich auf jeden Fall wissen, weil das kann tierisch in die Hose gehen, wenn jemand einen seriösen Text will und man ist zu emotional. Ne? Also habe ich gemerkt, da ist es auch zu Recht, wenn das gerade im Auftrag oder im Namen eines Geschäftsführers zum Beispiel geschrieben ist, muss ich ja wissen, wie geht der mit seiner Zielgruppe um, sprachlich.
Dann haben wir Content-Format, Fachartikel, Kategorietext, Newsartikel, Online-Magazinbeitrag, Produktbeschreibungstext, Produkttest, Ratgebertext, Unterkategorietext, Teasertext, Lexikonbeitrag.
Ja, Formalität, die wichtig ist. Ja.
Macht Sinn, ja. Okay. Ja, beruhigt. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Textbriefing, da habe ich relativ wenig zu beigetragen. Das wurde tatsächlich bei uns intern von den Kollegen entwickelt. Zielgruppe, Privatperson, Unternehmen etc. Da muss dann halt derjenige dann was eintragen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das ist mit das Wichtigste wahrscheinlich. Mhm.
Zielgruppe, aber dann gibt es nur die drei Kategorien oder wird die
Zielgruppe? Nö, das ist frei, ein Freifeld. Da, bei den Elementen davor war es tatsächlich so, dass derjenige, der das Textbriefing erstellt hat, dieses so ein Aufklappding, wo er sich dann eins von den, die ich gerade vorgelesen habe, aussuchen kann. Bei Zielgruppe ist es frei, da kann er eintragen, dann was vom Kunden dann als Information gekommen ist.
Cool. Ja. Also wär natürlich wünschenswert, wenn das noch dann genauer ist. Ne? Also nur Unternehmen als Zielgruppe, weiß ich nicht. Also man muss ja schon sehen, liest das jetzt der Geschäftsführer, liest das jemand aus dem Vertrieb? Mhm. Also ein bisschen mehr eingrenzen würde mir helfen.
Ja, 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 ist natürlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir sind auch eingrenzt. Das sind wir jetzt nur, damit der das ausfällt. Das waren so ein paar Beispiele, der das ausfüllt oder das erstellt, das Textbriefing. Ja gut, jetzt kommen wir halt zu so SEO-Teilen, ne? Hauptkeyword, also was ist das wichtigste Keyword dieses Textes? Also für was soll, wenn SEO-relevant, für was soll dieses Keyword ranken im besten Fall? Also das ist das wichtigste Keyword. Und dann gibt es halt noch Neben-Keywords, die oft im semantischen Kontext halt zu dem Hauptkeyword natürlich irgendwie stehen und dann eben mitranken soll.
Ja, genau. Oder Synonyme zum Beispiel.
Ne? Synonyme ja. oder irgendwelche anderen Varianten, Begriffe, die nah an dem Hauptkeyword irgendwie noch dran sind, so irgendwie.
Genau.
Dann haben wir das Thema, ich weiß nicht, es wird dir über den Weg gelaufen sein, mit Sicherheit schon, das WDF, IDF, TF, IDF, Proof Keywords. Das ist wieder so ein, ist dir das schon mal über den Weg gelaufen oder ist das, weißt du, was das ist?
Nee.
Das basiert halt auf TF-IDF-Analysen. Du machst quasi eine TF-IDF heißt Term, also TF heißt steht für Termfrequenz und IDF ist in Worst Document Frequency. Und im Endeffekt, da gibt es Tools für, die analysieren halt kurz zusammengefasst. Es sind Proof-Keywords sind Begriffe, die die semantische Ganzheitlichkeit eines Textes darstellen für, und basierend auf den ersten 20 Suchergebnissen meistens. Also welche Begriffe kommen häufig vor in den ersten 20 Suchergebnissen bei Google, also in den Inhalten?
Ah, okay.
Die da ja. Und darauf ergeben sich halt diese Proof-Keywords. Die, also ich, du kennst nicht, deswegen kannst du da wahrscheinlich nicht viel zu sagen, aber ich sag mal so, es kann, es gibt ein Pro und ein Con dafür. Einmal, du kannst auch mit diesen Keywords mit häufig, manche geben sogar die Häufigkeiten mit. Das finde ich schwierig. Wir geben da keine Häufigkeiten mit den Keywords, wie oft du diese Keywords benutzen sollst. Mhm. Das sind übrigens nicht Keywords, für die der Text gefunden werden soll, sondern sie gehen halt, da geht es wirklich um die semantische, die Vollständigkeit, die semantische Holistik dieses Textes dann im Endeffekt abzubilden. Ich glaube, ein Pro ist, es kann im Text da helfen, neue Perspektiven zu finden, wie er das Thema noch, aus welcher Perspektive man das Thema noch beleuchten kann. Da kann es mit Sicherheit hilfreich sein. Es ist natürlich aber auch irgendwie einschränkend, weil du musst dich da an so 10, 20 Keywords orientieren, irgendwie die, die da irgendwie dem Text vorkommen sollen.
Mhm. Nee, ich habe relativ wenig SEO gemacht. Also es gibt immer Aufträge, da ist eine SEO-Optimierung inklusive und dann bin ich auch immer dankbar, wenn die Leute mir zum Beispiel sagen, muss in die Headline, das ist klar, oder muss zum Beispiel im Teaser im ersten Satz unbedingt kommen, das Keyword. Mhm. Ne? Mhm. Und dann natürlich in Zwischenüberschriften und also da war ich am Anfang dankbar für, dass sie mir einfach gesagt haben, wo es auftauchen muss. Mhm. Was ich immer noch bei SEO ganz gut war, fand am Anfang waren diese Tools Answer the Public, heißt das, glaube ich. Mhm. Also wo man auch Suchphrasen sich rausreden
lassen kann. Da kommen wir auch noch zu.
Genau, um Text einfach mit zu strukturieren.
Ja, ja. Also die Frage hätte ich auch einzeln gestellt. Also so W-Fragen, wenn man die mitgibt, die findest du als hilfreich, weil du dann einfach schneller auf Ideen kommst, aus welcher Perspektive du zu dem Thema schreiben kannst.
Genau, weil also ich gehe sowieso oft so vor, dass ich einen Text konzipiere nach Fragen. Also ich notiere mir, welche Fragen soll der Text beantworten, was sind die naheliegenden ergänzenden Fragen und damit strukturiere ich den Text. Und wenn das natürlich SEO vorgibt, dann spart man Zeit, ne? Und macht den effektiver, ja.
Okay. Dann haben wir hier den Punkt Navigationspunkt. Also wo soll dieser Beitrag in der Navigationsstruktur, also wo, in welcher Kategorie oder in welchem Bereich der Website soll dieser Inhalt stattfinden?
Ist mir wurscht.
Okay, ist dir wurscht. Ist ja auch eine Information, können wir zukünftig vielleicht rausnehmen, sparen wir ein bisschen Zeit.
Ja.
Dann eben, ob Korrektorat oder Lektorat von dir erledigt werden soll oder ob wir das übernehmen. Also da haben wir nur zwei Boxen, wo wir einen Haken setzen. Mhm. Ob Korrektorat halt von euch, vom Texter erledigt werden soll oder von uns nachträglich nochmal.
Bei mir ist das immer inklusive. Also ich arbeite mit zwei Textprogrammen, also mit Word, dann mit Papyrus, mit der Analyse von der Wortliga. Mhm. Also sind die relativ fehlerarm, aber ich finde eigentlich ohne Vier-Augen-Prinzip kommt man sowieso nicht zurecht. Also ich glaube, der Texter, der es selbst schreibt, kann ja nicht dann gleichzeitig Lektor sein, der garantiert, dass da überhaupt kein Tipper mehr drin ist. Ne?
Kann ja sein, wenn du bei einer Agentur, eine Texteragentur beauftragst, dass die das mit anbieten. Ich glaube, dafür haben wir das Ding. Also wenn du einen einzelnen Texter schreibst, aber es kann sein, dass die ja selber Lektoren oder wie nennt er, Korrektoren heißen die?
Ja.
Korrektoren oder Lektoren haben. Ich glaube, für den Fall ist das auch mehr gemacht so. Dann haben wir, okay, jetzt kommt es zum Teil, das war der formale Information, sind wir jetzt durch. Dann haben wir Wording. Jetzt muss ich kurz selber gucken. Formale Bedingungen. Jetzt fragt mich nicht, was die unsere Kollegen damit meinen. Da sollen die Kollegen irgendwas eintragen.
Ich glaube, da geht es um so Sachen, die man nicht sagen darf, Wörter, die man nicht erwähnen soll.
Ja, das kann gut sein, weil wir hatten schon mal Probleme, dass dann bestimmte Begrifflichkeiten nicht benutzt werden, die vielleicht negativ konnotiert sind oder so.
Ja, oder manche Konzerne wollen, ist mir aufgefallen, keine Superlative drin haben. So
aber da haben wir den Tabu, da haben wir noch einen Punkt Tabu-Wörter. Ich glaube, das ist eher damit gemeint.
Okay, ja, das stimmt. Ja.
Und dann haben wir noch einen Punkt Corporate Language. Bin ich jetzt so ein bisschen gerade überfragt, was die Kollegen da eintragen sollen. Vielleicht habt ihr da eine Idee.
Naja, freundlich, heiter, seriös, solche.
Ich wollte eigentlich einen Kollegen von mir mitnehmen, der mehr mit Text-Briefing macht. Bei uns waren sie aber alle feige und wollten, glaube ich, nicht in den Podcast. Haben alle Angst vor uns, Gidon.
Ja, weil wir so streng sind.
Weil wir so streng sind. Und, oder weil Chefe dabei ist, keine Ahnung.
dann kommt raus, dass ich mega kompetent bin.
Deshalb bin ich bei manchen
feigen. Ja gut, die sollen arbeiten. Machen ja für deine Kunden in der Zeit total geile Arbeit. Von daher passt.
Denke ich in manchen Punkten vielleicht nicht so drin. Jetzt kommen wir zu dem Thema Punkt inhaltliche Information mit einer Zwischenüberschrift Ziel und Hauptbotschaft des Textes. Und zwar haben wir da Nutzerintention. Da sind wir bei dem Thema Suchintention, Nutzerintention. Also wenn es aus dem SEO für den SEO-Kontext geschaffen ist, was soll der Zweck dieses Inhalt sein? Soll er verkaufen oder soll er objektiv informieren? Im Endeffekt gibt es nur die beiden.
Was für mich immer eigentlich also das Gleiche ist. Also ich bin selbst kein Werbetexter, der jetzt irgendwelche Produkte anpreist, ohne zu hinterfragen, ob das die Eigenschaften vom Produkt tatsächlich rechtfertigen, ne? Was man sprachlich macht. Finde, das ist eigentlich dasselbe.
Naja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein How-To ist ja, also wenn ich einen Text schreibe, der soll meine Produkte im guten Licht darstellen lassen, ist das ja was anderes, als ich ein How-To schreibe. Mhm. Also ein How-To wäre eher dieses rein objektiv Informierende und ein Text, der mein Produkt schön darstellen soll, ist ja was Verkaufendes.
Genau, ja.
Das ist da so ein bisschen mit gemeint.
Ja.
Dann haben wir noch die, das ist aber einfach nur, weil wir mit der Customer Journey viel machen. Wir ordnen diesen Text auch, versuchen wir in eine Customer Journey, also in die Kundenreise einzuordnen. Wo wird wohl in der Customer Journey dieser Text gelesen? Ist es eher so einer, der in der Customer Journey weiter vorne gelesen wird? Oder ist er wirklich so ein Text, der kurz vor dem Verkauf, vor dem Hauptziel, also kurz vor dem Purchase quasi gelesen wird, was dann automatisch impliziert, dass dort dieser Text eher verkaufen soll? Es ist jetzt so ein bei uns sehr, weil die Customer Journey halt bei vielen von Sachen von uns so im Mittelpunkt steht. Das ist der auch hier mit drin. Dann haben wir noch Ziel aus Nutzersicht, zum Beispiel unterhalten. Also was soll dieser, also wir haben ja einen, das ist so ein bisschen wie Nutzerintention, bloß noch ein bisschen mal anders beschrieben. Also was soll der Gewinn für den Nutzer sein? Will der unterhalten werden? Will der informiert werden, will der beim Kauf unterstützt werden, meinetwegen so in die Richtung.
Mhm. Genau, das ist ja ein ganz zentraler Punkt, also dieser Perspektivwechsel, und das deckt sich ja auch eigentlich mit diesen journalistischen, also im Journalismus sind das dann die Nachrichtenfaktoren. Ne? Was muss man machen, damit irgendein Sachverhalt für die Zielgruppe wirklich Nachrichtenwert hat? Also das wäre jetzt zum Beispiel für die Bild, wäre es immer Prominenz, Gewalt, Sex. Oder wenn du sagst, was ist wirklich folgenschwer für jemanden? Gibt es da soziale Nähe, gibt es da räumliche Nähe, wenn irgendwie eine Kita gesperrt wird? Dass man eben diesen Perspektivwechsel macht, in die Haut des Lesers schlüpft und da Relevanz rausarbeitet, ja. Oder einfach sich unterhalten lassen, ne?
Okay, dann haben wir hier Struktur und Gliederung des Textes, und da kommen wir zum Thema, also Textaufbau / Fragestellung. Also das sind diese W-Fragen, die bei uns auch oft eben, wie du gerade gesagt hast, auch bei uns oft auch für Teilabschnitte stehen. Also die Beantwortung dieser W-Fragen sind dann einzelne Abschnitte des Textes halt im Endeffekt.
Ja, also das sind ja jetzt bei den 7 journalistischen W-Fragen, also die ersten sind ja vollkommen simpel, zum Beispiel, wer hat was, wann, wie gemacht, ne? Aber dem würde ich jetzt nicht jeweils einen eigenen Abschnitt zuordnen, sondern ich würde immer mit dem Feuer einsteigen, also mit dem, was wirklich am wichtigsten ist. Mhm. Und das ist ja meistens das Warum, beziehungsweise nicht mehr unbedingt das Warum, wenn man jetzt jemanden fragt, warum hast du das entwickelt? Dann würde der eventuell schreiben ins Briefing, ja, ist die Nachfolgemaschine von unserer 2017er Reihe, ne? Mhm. Und deswegen ersetze ich warum zum Beispiel als W-Frage immer, wozu hast du das entwickelt? Mhm. Und in dem Moment, wo ich frage, wozu, findet der Perspektivwechsel statt. Also wir haben jetzt eine Maschine entwickelt, die spart dir, wenn du, weiß nicht, Nudeln herstellst, 40% Zeit.
Ne? Das ist auch das, wenn ich in einem Texter-Projekt selber Texter war immer und dann Interviews zum Beispiel geführt habe, dann hat mir erst mal 5 Minuten jemand erzählt, was das Produkt macht. Und dann habe ich dann irgendwann ihn so drauf gelenkt, meistens so, ja, was hat denn dann der Kunde davon, wenn er das benutzt? Also was?
Ja, genau.
Und am besten hast du dann noch einen Kunden im Interview dabei gehabt, der gesagt hat, ja, so, jetzt können wir das und das machen. Das ist so dieses Warum und wozu.
Mhm. Genau, warum, wozu. Und das ist ja das Wichtige. Da kann man dann Relevanz eben für den Leser rausarbeiten und das gehört im Text auch immer nach vorne. Ne? Weil man muss immer davon ausgehen, dass der Leser schlimmstenfalls nach 2, 3 Sätzen abbricht und keinen Bock mehr hat zu lesen.
Ja.
Und wenn er dann nur liest, wer hat was gemacht, also zum Beispiel Firma XY hat das und das entwickelt, dann das bringt nichts. Ne? Also das sind Hintergrundinfos, die...
Aber wenn der schon gelesen hat, XY hat sein Problem gelöst, und zwar dieses Problem, das Problem habe ich auch, dann ist er zu faul weiterzulesen, aber er merkt sich vielleicht diesen Text und die Quelle, und wenn er irgendwann dann mal wieder über das Problem stolpert, dann steigt er da vielleicht wieder ein, als wiederkehrender Leser.
Genau, ja.
Das ist ein geiler Tipp eigentlich, so dieses, geht davon aus, dass viele nach 3 Sätzen abbrechen, was will ich denen unbedingt mitgeben in meinem Text?
Ja, und vor allem ist es ja tatsächlich so, also ich hatte Studien gelesen, das ist schon 1, 2 Jahre her, das war erschreckend. Da haben halt die Probanden sollten Texte lesen, haben das mit einem Marker markiert und dann konnten sie halt genau sehen, wo sie ausgestiegen sind. Ne? Und das war wirklich war echt schlimm. Nach 5, 6 Zeilen waren die meisten draußen.
Ja. Das kenne ich ja von mir selbst.
Ja.
Genau, dann haben wir den dritten Punkt, des dritten Abschnitt, Metadaten. Gut, das ist wieder was SEO-mäßiges. Dort geben wir einfach nur mal für den Text damit. Wir haben da so ein Suchergebnis quasi. Wir haben dann ein Suchergebnis simuliert, so wie es in der Suchmaschine dann noch später aussieht, und können da einen Seitentitel und eine Description hinterlegen, damit der Texter halt sieht, wie das Suchergebnis zu diesem Text aussieht.
Mhm.
Also wie es kann dann in der helfen, Suchmaschine ja. wirklich zu sehen ist, auch von der Optik her.
Mhm. Also finde ich angenehm, ja.
Okay, dann haben wir weitere Informationen, dann sind wir schon beim letzten Abschnitt. Ja, da geht es darum, ob Bilder oder andere Medien da eingebaut werden sollen.
Also,
wie stehst du dazu als Texter? Also bietest du das auch mit an, dass du Bilder, Videos etc., Videos vielleicht recherchierst bei YouTube oder Bilder recherchierst irgendwo?
Ja, immer die Frage. Also bei großen Kunden, die haben ja ihre Rechtsabteilung und ich bin dann auch mit den Rechten einfach nicht, da kann ich nicht für garantieren, dass ich was raussuche, was wirklich freigegeben ist, kommerziell. Und deswegen, ich mache manchmal Angebote, das müssen die dann natürlich prüfen, ob sie es haben wollen. Oder setzt einfach einen Platzhalter ein. So könnte ein Bild aussehen und texte halt eine Bildunterschrift.
Ne? Aber ich sehe hier gerade, wir wählen die Bilder und Medien aus und geben nur den Link dazu an. So ist es gemeint hier.
Genau, dann finde ich es relativ wichtig. Also weil Bildunterschriften finde ich.
Jetzt kommt Bildunterschriften kommt im nächsten Punkt. Okay, also bitte, ob dann wird hier, kann der jetzt Text Briefing erstellt, dann auswählen, ob du das als Texter erstellen sollst, die Bildunterschrift, oder ob es nicht notwendig ist?
Ich finde die super notwendig.
Okay. Illustrationsvorschläge bitte erstellen, nicht notwendig. Ja, falls du, wenn der Texter halt eine Idee hat für eine Illustration, die vielleicht noch extra gebaut werden muss, oder da so eine Idee entwickeln, das können wir ja auch angeben, ob das der Texter gleich mitmachen soll. Vielleicht entstehen ja beim Schreiben irgendwelche Ideen irgendwie.
Also ist für mich schon eine extra Dienstleistung. Also würde ich nicht einfach so nebenbei machen.
Dann ist hier noch interne Verlinkung. Klicke hier, um Text einzugeben. Link und Ankertext. Ja, gut. da geben wir halt, glaube ich, vor, ob interne Verlinkungen mit welchem Ankertext aus dem Text gemacht werden soll. Sprich, wir geben damit natürlich wieder Begriffe vor, die dann später intern verlinkt werden sollen. Mhm. Dann ist natürlich wieder so ein bisschen so eine Keyword-Vorgabe eben, aber eher aus dem Grund, was für andere Inhalte wir aus dem Text nachher verlinken wollen. Mhm. Jetzt, was haben wir hier? Klick hier um Text an, es kommt Teaser. Ja, wir geben hier an, ob der Text da eventuell gleich noch Teaser für Facebook, Twitter, Instagram und Xing, LinkedIn mitschreiben soll. Mhm. Und dann haben wir noch hilfreiche Quellen, Verweise, Zitate, geben wir noch mit an. Mhm. Dann ist noch so ein Freifeld Anmerkungen. Und dann haben wir den Punkt, geben wir Tool-Vorschläge noch. Gideon, du bist auch dabei. Lesbarkeit des Textes prüfen, geben wir zum Beispiel psychometrika.de an. Klingt schräg, aber kennst du das, Gideon?
Ich habe schon mal gehört, ja.
Schreiblabor.com. Schreiblabor,
ja, kenne ich.
Schreiblabor.com, dann kommt Rechtschreibung und Grammatik prüfen, Wortliga.de, keine Ahnung, was das für ein Tool ist.
Wortliga.de, damit checkst du Verständlichkeit und Stil deiner Texte. Kostenlos.
Dann haben wir noch languagetool.org, leicht lesbar, ch.
Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein Problem als Texter. Da wüsste ich jetzt nicht, welches ich nehmen soll, wenn ihr so viele auflistet. Ich würde
das
jetzt ist nur
ein Beispiel, Wortliga, das steht ja jedem frei. Ja, natürlich willst du nur die Wortliga.
Aber nur Wortliga. Nee, im Ernst, ich würde Wortliga, dann Language Tool, weil Language Tool hat eine saugute Rechtschreibprüfung drinnen. Und dann vielleicht noch zusätzlich mal vergleichen, Duden korrekt, aber ich würde nicht 7 Tools auflisten, dann hätte ich Angst, dass der Text am Ende gar nichts benutzt von denen. Ja, und für englische Texte Grammarly oder so, ja, genau.
Genau, und sonst haben wir hier noch Tonalität, Stil, Beispiele, also dass wir nochmal für das Thema Tonalität, Stil wirklich Beispiele mitgeben. Ich glaube, das hat zuvor auch angemerkt, wenn ich mich recht erinnere. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, ne? Also
hattet ihr Frage, Olaf, falls ich es jetzt vergessen habe, ist drinnen im Format des Inhalts, das ist gebrieft, oder? Im Briefing. Welches Format soll der?
Content-Format, ja. Haben wir vorgelesen sogar, was da mit Fachartikel, Kategorietext, Newsartikel, Online-Magazin, Beitrag, Produkttest, Ratgebertext, Unterkategorietext, Teasertext, ja. Lexikonbeitrag, Produktbeschreibungstext.
Ein Kunde von uns ist auch eine Agentur und die geben uns oft schon Gliederungen vor. Das ist immer total hilfreich, wenn schon Gliederungen kommen. Patrick, dir hilft das auch, oder? Wahrscheinlich, oder
ja, schenkt dich das eher ein? Einen großen Kunden, für den habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, da war, ich glaube, eine SEO-Agentur, die hat die Gliederung komplett vorgegeben.
Ja, das ergibt sich aber so ein bisschen oft aus den W-Fragen. Du sagst, sie benutzt die W-Fragen nicht für die Gliederung, aber die kann man für die Gliederung nutzen. Also ich glaube, den W-Fragen arbeiten wir auch gerade, das ist ja auch der Punkt Struktur und Gliederung des Textes und darunter sind auch die W-Fragen eingeordnet.
Also das hilft dem Texter, glaube ich, extrem, weil da kann der innerhalb dieser Gliederungspunkte eine Kreativität entwickeln und muss sich nicht so viel Gedanken um die Struktur machen im Sinne von, wie fange ich ihn an und was kommt dann als nächstes. Ich glaube, da kann man auch bei so Projekten, wo es um Masse geht, also um Masse in Anführungszeichen, um viele Texte, kann man auch gut steuern, indem man einfach so kleine Gliederungen vorgibt. 5-6 Punkte, reicht oft schon.
Kurze, jetzt Patrick, was fehlt dir?
Es kommt drauf an. Ich finde, je nach Textformat, zum Beispiel angenommen, es würde eine Pressemitteilung werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das viel macht.
Ja, wir schreiben auch Pressemitteilungen, ja. Aber dafür erstellen wir, glaube ich, für Pressemitteilungen erstellen wir gar nicht diese Textbriefings, weil das schreiben halt ausgebildete PRler bei uns. Weiß nicht, ob die so ein Textbriefing gar nicht brauchen. Wir haben ja auch irgendwie gewisse SEO-Punkte drin, die spielen ja bei einer Pressemitteilung weniger eine Rolle.
Nee, dann würde ich damit klarkommen. Ja. Also für eine Pressemitteilung bräuchte ich zum Beispiel, oder wäre ich dankbar, wenn mir jemand noch ein bisschen Einblick in die Situation der Zielgruppe gibt oder mir Links mitschickt zu Pressemitteilungen,
ja,
zu
aktuellen Studien. Da ist der Prozess auch anders. Ich glaube, ich meine zu wissen, dass wir da gar kein Textbriefing machen für Pressemitteilungen. Das läuft halt unter dem PR-Dach und die wissen schon, was sie tun, im Gegensatz zu den SEOs. Nein. Ja. Was mir will ich nicht sagen, aber das ist auch mal ein bisschen, da ist der Prozess, glaube ich, auch ein bisschen anders.
Was ich inzwischen total gern mache, wenn ich Leuten sage, okay, mach doch mal, schreib doch einen Artikel, ist Beispiele mitgeben. Also war es drin, Olaf, Links für Beispiele? Also, dass ich in dem Text so sage, hier hast du drei Beispiele, so stelle ich es mir vor.
Von Wettbewerbern zum Beispiel, oder?
Ja, Wettbewerber oder wir haben unseren Wortliga-Blog jetzt für Gastbeiträge geöffnet. Jeder kann Gastbeiträge einreichen und ich schicke den Leuten immer so einen Top-Performer-Beitrag mit, der halt extrem viel Traffic, also für unsere Verhältnisse viel Traffic drauf hat, damit die Leute sich angucken, wie hat die Claudia den Beitrag geschrieben. So einfach so als Orientierung, das inspiriert Texte oft auch. Hilft dir das, Patrick, so Beispiele?
Ich finde das super, weil dann bin ich ziemlich direkt auf der Spur. Das ist ein guter Punkt.
Mhm. Also das könnt ihr noch ins Briefing reinnehmen vielleicht, Olaf, so Beiträge der Konkurrenz oder vielleicht auch bestehende Texte, die dem vor allem auch dem Kunden gut gefallen. Dann gehst du auch so ein bisschen sicher, dass es dem Geschmack des Kunden trifft.
Ja, das ist ein wirklich guter Punkt, ja. Also wenn sie sogar bei vom Kunden selbst kommen, dann kann man sich ganz, ganz stark orientieren. Ne?
Mhm. Ja, das ist so das, was du oft nicht ins Briefing reinschreiben kannst, was so zwischen den Zeilen schwingt, so die Art vom Artikel, wie er gemacht ist. Also wir haben zum Teil schon große Projekte mit dreistellige Zahlen an Texten geschrieben, wo wir am Anfang einfach 3-4 Beispieltexte hatten. Patrick, gibt es Sachen, wo du sagst, das könnten sich unsere Hörer in Zukunft sparen? Sachen, weil
was nervt dich extrem, Patrick, bei Briefings?
Was nervt dich oder was bringt auch einfach nichts? Welche Infos sind überflüssig in Briefings? Gibt es da was, dir immer wieder auffällt?
Ja, es ist relativ oft passiert, dass das Briefing, glaube ich, hin und her gereicht wird und dann wirklich stichpunktartig ausgefüllt wird und man wirklich dasteht und sich verarscht vorkommt, ne? Weil man das Gefühl hat, da hat einfach jemand den Auftrag bekommen, dieses Briefing auszufüllen und er hat überhaupt keinen Bock drauf, darüber nachzudenken und speist sich dann ab mit den übelsten Phrasen oder mit Stichpunkten, ne? Das ist noch schlimmer.
Ja.
Irgendwie, warum habt ihr das, oder was unterscheidet das Produkt oder eure Dienstleistung von der Konkurrenz, steht dann nur Qualität.
Mhm.
Also okay. dann komme ich mir halt echt verarscht vor und denke mir dann, in der Zeit hätte ich dich jetzt auch anrufen können, dann hätte ich meine Info.
Ja.
Worauf ich hinaus will, dass derjenige, der das ausfüllt, wer auch immer das ist, sich da mit echt Zeit lässt, ne? Und auch dem es irgendwie wichtig ist, dass es gut wird.
Ja, das ist halt oft so husch-husch, weil die Leute muss ja ein Text geschrieben werden. Oh, scheiße. Also ihr schreibt mal einen Text über das und das und das war's. Ja, und dann kommst du halt mit Rückfragen und konfrontierst sie halt mit Fragen, die sie sich selbst noch gar nicht gestellt haben. Und dann denken die sich dann gefühlt dann oft immer so, ja, gar keine Zeit, was fragt der jetzt für komische Sachen? Qualität.
Ja. Qualität ist doch klar. Oder noch viel schlimmer, Olaf, du gibst dem Texter ein Briefing, dem Texter ist was nicht klar im Briefing, Qualität, der fragt aber nicht nach, sondern schreibt einfach drauf los. Das ist das Allerschlimmste, finde ich, was passieren kann. Dann macht der einfach sein Ding. Und ich finde, das soll man immer verhindern, dass jemand einfach so, ich denke mir mal meinen Teil, weil ich hätte nicht Lust anzurufen.
Nee, und dann kommen halt die 5 Schleifen zustande, genau, die man noch drehen muss.
Zeit sparen, um hinten, was wolltest du sagen, Patrick?
Was hatte ich gerade für einen Gedanken? Also irgendwie, dass Leute involviert sind, denen es wichtig ist, dass ein gutes Produkt bei rumkommt, ne?
Ja.
Weil ich glaube, vielen Leuten sind Texte auch ziemlich egal oder die denken, ja, im Grunde kann das jeder schreiben, da muss irgendwie gemacht werden, aber ja, also bei irgendwie sollten Leute im Boot sein, denen es wirklich dran gelegen ist, dass man ein gutes, cooles Resultat bekommt.
ASCII-Füllmaterial.
Ja.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Also setzt Leute.
ASCII-Füllmaterial.
Nee, wenn du Texte briefst, dann muss es jemand sein, der sonst nicht irgendwie Bilanzen erstellt nur, sondern jemand, der sich auch wirklich, der eine Leidenschaft für Inhalte hat, oder?
Der sich irgendwie mitteilen will, der will, dass was Gutes bei rumkommt.
Und der muss auch das Geschäft eines Texters, die Arbeit eines Texters verstehen. Also so, damit er nicht aus Versehen Unmögliches erwartet, weil das kommt uns immer wieder vor, Leute, die noch nicht viel mit Textern zusammengearbeitet haben oder noch gar nicht, von denen kriegst du die ungenauesten Vorgaben. Also Olaf, werdet ihr wahrscheinlich auch haben, die Leute, die für die ihr arbeitet, die größeren Firmen da, ja, Also ja, da sitzen in der Regel wahrscheinlich Profis
wie
dran.
Wie gesagt, es ist Mittel zum Zweck oft. Ne? Also du musst es halt immer aus dem Kontext sehen. Ne? Wenn das aus dem SEO-Kontext ist, dann muss halt Content produziert werden. Das ist halt Mittel zum Zweck, um eigentlich Rankings zu bekommen. Und das ist eine schlechte Voraussetzung, um den Anspruch zu haben, gute Texte zu schreiben. Ne? Mhm.
Texter-Briefings, mehr als ermittelt zum Zweck, Sendungstitel gefunden. Cool. Patrick, wenn man dich beauftragen will, dann findet man eine Website von dir, gell? Schröder,
na? Genau, Schröder-Kommunikation.de. Ja, in einem Wort, mit OE.
Und du hast den so einen Nebensatz auch einfließen lassen, das wäre dann eine extra Leistung. Du hast mir das ja auch schon mal gesagt, dass du glaubst, dass ganz viel Texterleistung eigentlich sozusagen unbezahlt ist. Bietest du das deinen Kunden extra an, bestimmte Beratungssachen, oder? Die andere Texte einfach mitmachen?
Wie
gehst du davor?
Ja, also ich mache es zum Beispiel nie, dass wenn ich ein Briefing bekomme und denke, da sind ganz viele Fragen unbeantwortet und es kommt ein Text bei rum, der vielleicht sogar den Kunden zufriedenstellen würde, der aber Mist ist, ne? Nach meinen Richtlinien, dann sage ich, da muss man irgendwie noch einen Schritt zurückgehen und dann brauchen wir wirklich ein Telefonat oder ich schicke einen Fragenkatalog und wir versuchen zusammen wichtige PR-Botschaften auszuarbeiten. Mhm. Das ist dann für mich einfach, ich habe es jetzt nie getrennt, dass ich sage, irgendwie bei einem Premium-Paket biete ich PR-Beratung mit an, sonst hacke ich die Texte einfach nur runter. Das war irgendwie immer so mein eigener Qualitätsanspruch, dass es gut wird und ich glaube, dass da relativ viel PR-Arbeit mit drin ist, ja.
Cool. Spannend. Dann danke, Patrick.
Danke. Danke, Patrick.
Danke euch.
Danke für die Einblicke, Olaf. Für mich war es auch spannend, das mal von jemand anders zu hören, wie die Briefings von euch aussehen. Mhm. Dann schreiben wir weiter.
Das wird aber noch weiterentwickelt gerade. Wir sind in der nächsten Versionsentwicklung.
Ah, okay. Zu welchem Anlass? Einfach
wir haben eine Wettbewerbsanalyse gemacht für einen Kunden und würden gerne diese Tasks teilweise mit in dieses Briefing mit reinarbeiten. Also
die Wettbewerbsanalyse.
Ja, weil wir da so Sachen, wir gucken zum Beispiel, aus welchen Perspektiven der Wettbewerber Themen betrachtet und die können wir dann noch in so ein Textbriefing mit einbeben, beziehungsweise diesen Prozess, die Perspektiven zu betrachten und dann in das Textbriefing gleich mit zu übernehmen.
Also nicht nur WDF, IDF, das ist ja auch Wettbewerberanalyse, was nehme ich bei mir rein?
Ja, aber Themen? Das ist ja toolbasiert, dieses
Perspektiven-Ding,
das machen wir wirklich manuell. Wir gucken
auch
halt
die Beschaffenheit.
Halt drei bis fünf Suchergebnisse an, gucken, aus welchen Perspektiven betrachten die denn das Thema, die fünf Wettbewerber oder die drei.
Ich finde mal eine coole Fragestellung auch, also da können wir auch dem Texter sagen, hey, pass mal auf, hier die 10 Texte von unseren Wettbewerbern betrachten wir als die hauptkonkurrierenden Content. Mach einen Text, der besser ist, der, also da muss man natürlich besser definieren.
Sehr geil, auch gute Idee, ja.
Mach einen Text, der besser ist, ja. Mach einen Text, der es verdient hat, zwischen diesen Texten zu ranken oder wie auch immer.
Ja, weil wir vielleicht zum Schluss, als Schlusswort nochmal, wenn wir einen Ranking-Anspruch haben, dann müssen wir auch den Anspruch haben, den besten Inhalt zu einem Thema im Netz zu haben.
Genau, man braucht mehr als nur, jetzt brauchen wir mal einen SEO-Text, sondern man muss ja wirklich sagen, habe ich es verdient, mit dem Inhalt zu erscheinen.
Ja.
Bewertet uns auf iTunes, Apple Podcasts,
YouTube, Deezer, Spotify.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke, Patrick, Schröder.
Danke euch.
Danke, Guido.
Danke, Olaf.
Tschüss.
Ciao.
Mach's gut, ciao.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.